Bauen, Wohnen, Finanzieren. Der erste Wohnmesse-Podcast, unser Summer Talk Special. Das folgende Gespräch wurde live im Zuge der Summer Talks der erste Wohnmesse aufgezeichnet. Mehr spannendes Immobilienwissen findest du auf www.erstewohnmesse.at.
Hallo und herzlich willkommen zu den Summer Talks der erste Wohnmesse. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Für all diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sitzen hier im wunderbaren Wintergarten des Erste Campus. Und bei uns hatten Userinnen und User im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alles rund um das Thema Wohnen, das interessiert uns natürlich. Wir haben jedes Mal einen anderen Gast hier bei uns und die Gäste versuchen dann ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Das heißt, wenn Sie noch Interesse haben an einer Sache, wenn Sie gerade ein Thema beschäftigt rund ums Thema Wohnen, können Sie sich gern an uns wenden, lassen Sie uns die Fragen zukommen und wir behandeln sie dann im Rahmen unserer Sommertalks. Auch heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast hier bei mir im Wintergarten. Sein Name ist Thilo Börner. Er ist Immobilienmakler bei Börner, Ihr Hausmakler. Herzlich willkommen.
Danke. Herzlich danke für die Einladung.
Herr Börner, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier bei uns sind und uns später noch ein paar Fragen beantworten werden. Im Vorfeld vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen, wie Ihr Alltag so aussieht.
Unser Job ist im Grunde, Menschen glücklich zu machen. Das primär im Immobilienbereich, aber der wirkt sich auf andere Bereiche auch aus, weil der Mensch hat halt einen Lebenszyklus und so sehr die Immobilie erst für ihn gepasst hat, ist einfach durch die Lebenslage, so wie man aus Kleidung rauswächst oder Kleidung veraltet und nicht mehr passt, ist es auch bei einer Immobilie. Und irgendwann hat der Mensch dann das Gefühl, dass nicht mehr die Immobilie ihm gehört, sondern er der Immobilie gehört. Und spätestens dann ist es Zeit, sich von der Immobilie zu trennen und was Neues, Wiederpassendes zu finden. Und so gibt es halt so Lebensphasen, auch wenn der Österreicher klassisch immer, wenn er was kauft, denkt, dass er es auf Lebenszeit kauft, ist dann doch irgendwann, dass sich einfach die Lebensphasen, weil die Kinder ausgezogen sind oder weil man sich jobmäßig verändert oder weil man eben das Elternhaus erbt, wo einfach dann der Bedarf ist, es herzugeben. Und umgekehrt ist es halt für junge Leute insbesondere und dann eben wieder auch in den Lebensphasen wichtig, dass man sich was Neues sucht. Und da eben die richtige Immobilie mit dem richtigen Menschen zusammenzuführen, dafür sind wir zuständig. Und wir machen das halt vielleicht etwas tiefer als andere. So machen wir eben, weil wir gemerkt haben, dass die Kunden sagen, okay, sie würden gerne erst einmal einen Überblick über Wien haben, haben wir halt eben anhand der Wiener U-Bahn-Stationen ihnen aufgeschrieben, wie viel ein Quadratmeter kostet.
Sehr
und,
spannend.
Und die roten Zahlen dahinter sind dann einfach noch, ob es gestiegen ist oder gefallen ist im letzten Jahr.
Alles klar, das heißt, da kann ich schauen, wenn ich zum Beispiel Nähe U3 Neubaugasse wohne, kann ich da schauen. Da wären wir bei 8.800 bedeutet.
Oder pro Quadratmeter. Also wenn Sie jetzt 100 Quadratmeter nehmen, dann tun wir uns beide leichter. Beim Rechnen sind wir bei 880.000. Wenn es eine 50 Quadratmeter Wohnung ist, ist es halt die Hälfte, sind wir bei 440
zum Beispiel. Und 80% heißt, um so viel ist es gestiegen?
Gestiegen oder gefallen, ja.
Ja. Wow.
Und das ist das Interessante, eben einfach dadurch, dass wir nicht nur über ganz Wien gehen, sondern wirklich bis auf die einzelnen Detailregionen, dass wir wirklich starke Schwankungen mitsehen können. Wobei man natürlich immer auch noch dazu sagen muss, dass es eben sein kann, dass in einem Jahr stärker Neubauprojekte um diese U-Bahn-Station kommen und im nächsten Jahr eben nur Gebrauchtobjekte sind. Also da ist natürlich eine gewisse Schwankungsbreite. Aber dadurch, dass wir das jetzt schon über viele Jahre machen, ist das ein sehr guter Überblick. Und ich amüsiere mich immer, wenn ich zu anderen Maklerbüros komme und dann hängt am Kühlschrank mein Preisspiegel, einfach auch für die als Erstorientierung.
Es ist wahnsinnig spannend, ich kann da gar nicht mal wegschauen. Ich glaube nämlich auch, bei mir ist die höchste Steigerung von allen. Also ich finde jetzt zumindest nichts, was da die 80% übersteigt. Und auch spannend, direkt daneben Volkstheater, um 15% gesunken. Ja. Liegt sicher an der U-Bahn-Baustelle, aber die ist bei der Neubaugasse auch. Das finde ich total spannend, weil das ist so laut dort und es ist fast ein bisschen unfair, dass es dort steigt und eine Station weiter.
Das kann ja nächstes Jahr sich wieder ausgleichen.
Ja, oder ich ziehe einfach runter zum Volkstheater. Kein Problem damit, ich gebe Ihnen das mal retour. Wahnsinnig spannend. Wo kriege ich sowas, wenn ich sowas
brauche? Komme ich zu Ihnen? Also Sie können es auch gleich behalten. Ich hatte so das Gefühl, Sie wollten es eh nicht mehr hergeben.
Das ist absolut richtig, Herr Börner. So, dann konzentriere ich mich jetzt mal wieder aufs Wesentliche, ja? Nämlich weshalb wir da sind, nämlich wegen der Fragen unserer Userinnen. Vorab aber, wir sind ja heute bei den Sommertalks. Wie war denn Ihr Sommer bisher?
Superschön. Also ich war in Venedig und war in Norddeutschland auf Natur. Also und auch geschäftlich ist es gut durchgelaufen, weil man ja immer theoretisch denkt, dass es im Sommer ruhiger wird. War es aber diesmal nicht.
War es nicht. Also alles voll mit Arbeit, aber ja, Arbeit ist ja eh was Schönes nach der Pandemie, ja, wenn man das so sagen kann. Dann darf ich Ihnen auch gleich das erste Szenario unserer Userin oder einer unserer Userinnen näher bringen. Ihr Name ist nämlich Lisa Marie. Danke schon mal für die Frage. Lisa Marie, sie ist 29 Jahre alt und will langsam aus ihrer Mietwohnung raus. Sie hat von ihrer Familie zum 25. Geburtstag ein Grundstück mit einem alten Haus in Niederösterreich bekommen. Mhm. Sie ist bereit, das Grundstück zu verkaufen und möchte sich danach eine Wohnung in Wien kaufen. Sie interessiert sich für eine klimaresiliente Wohnung, am besten Neubau. Und ihr ist klar, dass sie dafür eine Finanzierung brauchen wird. Und nun stellt sie die Frage: Ich habe mehrere Verpflichtungen, wenn ich ein Haus kaufen sollte. Reparaturkosten, Erhaltungskosten. Außerdem möchte ich in der Stadt bleiben. Wie kann ich das Grundstück am besten verkaufen? Welche Vorteile habe ich, wenn ich Sie als Makler engagiere? Und wie binden Sie mich in den Verkauf ein? Eine Menge Fragen.
Ja, also gehen wir es mal systematisch durch. Es sind zwei Hauptinformationen, die Sie sich zuerst einholen sollte. Einerseits den Teil, den ich erledigen kann, dass wir gemeinsam zu dem Grundstück hinschauen. Sie hat ja auch geschrieben, dass auf dem Grundstück noch ein Haus drauf ist. Und da ist dann eben schon mal zu beachten, in welchem Zustand ist das Haus. Ist das Haus noch wertsteigernd oder ist das Haus womöglich ein Abbruchhaus? Also das heißt, dann haben wir noch Abzugskosten von 30.000, 40.000 Euro für den Abbruch des Hauses. Das heißt, das schauen wir uns gemeinsam vor Ort an und bewerten, wie wir das sozusagen vermarkten. Und dann mache ich ihr eben eine entsprechende Schätzung, sage ihr einerseits für ihr Suchen, womit sie so gut wie sicher rechnen kann, und auf der anderen Seite das, was, wenn wir es optimal vermarkten, wahrscheinlich dann das Ergebnis sein wird. Mit dieser Grundinformation kann sie dann zu ihrem Vermögensberater bzw. Bankberater gehen, der dann auch noch eben mit ihr abklärt, was verdient sie jetzt als 29-Jährige, weil wir haben ja seit diesem Sommer verstärkte Kriterien, damit man einen Kredit bekommt, und kann mit dem sozusagen den Spielraum in der Größe, in der sie das suchen kann, festlegen. Und dann ist der nächste Schritt, dass sie wieder zu mir kommt mit dieser Information, weil dann weiß sie einerseits, was sie aus dem Grundstücksverkauf an Eigenkapital kriegt, andererseits, was ihre persönliche Situation ist an Einkommen. Und dann wissen wir sozusagen, den Spielraum in der Größenordnung kann sie suchen. Und dann können wir uns gezielt mit ihr auf die Suche machen und ihr eben sagen, okay, ist dieser Bezirk für Sie besser, ist der Bezirk besser, was gibt es eben an Neubauprojekten, oder ist es vielleicht doch interessant, sich eben einen Altbau zu nehmen, weil natürlich von einem Klimanutzen ist natürlich die Sanierung eines alten Gebäudes wesentlich günstiger, als wenn ich irgendeinen neuen Betonbunker aus dem Boden stampfe, nicht? Aber das ist einfach dann die Sache, wo Ihre Schwerpunkte liegen, wo sie sich wohlfühlt.
Herr Börner, habe ich gleich eine Zwischenfrage, nämlich Sie haben die neuen Bedingungen bei den Krediten angesprochen. Haben Sie die Änderungen zufällig präsent, falls sich das jetzt die eine oder der andere User fragen sollte?
Ja, klar.
Sollte?
Klar. Also man braucht mindestens 20% Eigenkapital und die Kreditbelastung sollte die 40% vom Haushaltseinkommen nicht übersteigen, wobei da die Gefahr ist, dass wenn die Leute sich vorher schon eben ein Leasingauto gekauft haben oder ähnliches, dass sie dann dadurch ihre Möglichkeit, eben sich eine Wohnung zu kaufen, verringert haben.
Mhm. Auch ganz ein spannendes Detail. Ja. Ich glaube, auch das wissen viele nicht, dass durch dieses Leasingauto, was ja quasi auch eine Art Kredit ist, das verringert wird. Und Sie haben eingangs auch gesagt, Sie schätzen das Haus quasi ein und es könnte auch sein, dass wenn es in einem äußerst suboptimalen Zustand, dass es abgerissen wird. Auch das ist eine Option.
Ja, das kann zum Beispiel 40.000 Euro Kosten verursachen, aber es kann auch umgekehrt sein, dass jetzt die Großmutter, die vielleicht das vorbesessen hat, oder die Eltern, dass das Haus nicht mehr den maximalen Baumöglichkeiten entspricht und dass jetzt eben, was weiß ich, zum Beispiel Bauklasse 3 ist, also das heißt, man darf dort ein wesentlich höheres Gebäude hinbauen, dann ist es zum Beispiel sinnig, das abzutragen und dort eben ein Fünffamilienhaus zu errichten. Das heißt, das wäre für die junge Dame eben der Riesenvorteil, dass dann natürlich das Grundstück wesentlich mehr wert wäre.
Mhm. Sehr spannend. Inwiefern wird sie denn dann auch noch in den Verkauf eingebunden?
Ja, sie ist führend, also ich bin der Berater. Mhm. Nicht genauso wie Leute eben einen Steuerberater oder Rechtsanwalt haben, ist der Immobilienmakler eben der Fachkundige, der die Ratschläge gibt und tut. Und auch natürlich, wie der Arzt dann die Operation durchführt nicht? Und eben das macht. Und wir sind die einzige Branche, die an sich selber so weit glaubt, dass wir nur im Erfolgsfall bezahlt werden. Weil probieren Sie mal bei einem Rechtsanwalt oder Steuerberater zu sagen, ich zahle dir nur, wenn du mir Steuern einsparst oder wenn du den Prozess gewinnst.
Das stimmt allerdings, da haben Sie absolut recht. Das heißt, Sie sind wegweisend, aber die letzte Entscheidung liegt natürlich dann immer bei der Dame oder beim Herrn. Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das haben wir gut und ausreichend beantwortet. Ich hoffe, wir konnten Lisa Marie da weiterhelfen. Dann haben wir noch eine weitere Frage bekommen von dem Harry. Die Situation ist so, Harry ist 65 und denkt mit dem Schritt in die Pension das erste Mal darüber nach, was mit seinem Eigentum bzw. Kredit nach seinem Tod passiert. Er will natürlich, dass seine Nachkommen keine große Arbeit mit dem Erbe haben und dass richtig vorgesorgt wurde. Nun stellt uns Harry die Frage, könnten Sie mir eine kurze Zusammenfassung zum Thema Erbrecht geben? Wie schaut das genau aus mit meinem Haus und wie kann ich präventiv meine Nachkommen entlasten? Wer legt den Wert im Erbfall fest?
Ja, er gehört erst einmal, das kann man lobend sagen, zu den weniger als 20%, die sich Gedanken überhaupt drüber machen. Also das ist schon mal positiv. Dann das Zweite ist, normalerweise finanzieren die Banken sowieso nur bis zum 65. Lebensjahr. In seltenen Fällen 70, 75. Das heißt, man könnte eher davon ausgehen, dass die Kredite, die noch offen sind, jetzt nicht das Tragische sind. Sollten die eben aus irgendwelchen Lebensumständen, Scheidungen oder sonstiges noch sehr hoch sein, muss man sich das eben anschauen. Sollte er überschuldet sein, was ich jetzt nicht annehme, aber nur damit wir es auch besprochen haben, haben die Erben die Möglichkeit, das Erbe zu entschlagen. Und außerdem sollte er sich überlegen, ob es bestimmte Haftungspotenziale gibt. Also klassischerweise, wenn er Statiker war, wenn er Baumeister war, wenn er Vermögensberater war, dann kann es sein, dass bis zu 30 Jahre nachdem, wo er das gemacht hat, er noch in die Haftung gezogen wird. Während er sich womöglich noch sehr gut verteidigen kann, weil er eben das Fachwissen hat und Ähnliches, kann es sein, dass seine Erben, die in anderen Branchen tätig sind und von dem Job des Vaters keine Ahnung haben, dass sie dort in die Haftung kommen und sich eben nicht so gut verteidigen können, weil sie sich in den Unterlagen des Vaters nicht zurechtfinden oder Ähnliches. Und dafür kann man eben eine bedingte Erbserklärung abgeben. Also wenn man nicht weiß, nicht? Also wenn jemand aus irgendwelchen solchen problematischen Berufen, wo so Nachhaftungen kommen können, dann ist zu empfehlen, eine bedingte Erbserklärung abzugeben. Und wenn sozusagen schon ersichtlich ist, dass er überschuldet ist, dann gibt es die Möglichkeit zu entschlagen für die Erben. Das ist das, was er einfach mit den Kindern bereden kann. Und jetzt gehen wir von dem positiven Fall wieder aus. Wenn er einfach Vermögen zu vererben hat, ist es halt gut, wenn er sich eine Mappe anlegt und auch den Kindern sagt, das ist jetzt für den Erbfall die Mappe und dort eben alles reintut, was es an Verträgen gibt. Nicht? Also eben den Eigentumsvertrag, vielleicht einen Grundbuchsauszug, dann ist es auch vielleicht gut, sich zu Lebzeiten noch mit den Kindern zusammenzusetzen und mit den Kindern zu sagen, wie ist denn eure Zukunftsvorstellung? Nicht, weil jetzt als Elternteil sagt man, irgendeiner erbt das mal und übernimmt dieses tolle Haus und lebt da drin. Aber es kann ja sein, dass die Kinder ganz andere Vorstellungen haben. Und es ist ja wichtig, dass man da eben auch auf die nächste Generation Rücksicht nimmt. Und so wie er gesagt hat, wie soll ich denn das jetzt regeln, geht in der Richtung. Also ich empfehle dann auch, sich zusammenzusetzen mit den Erben und dann wirklich bis ins Kleinste es festzuhalten. Weil, ja, in meiner Berufserfahrung, ich habe viele kennengelernt, die sagen, na, in unserer Familie wird das nie geben, da wird keine Streitigkeiten geben. Und wenn man dann ein paar Jahre später mit denen zusammensitzt, das hätte ich nie gedacht, dass mein Bruder sich so verhält oder meine Schwester das sagt oder so. Also da kommen dann wirklich Sachen hoch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und je detaillierter er jetzt eben das regelt, bis hin zu das Bild kriegt der und das Bild kriegt der oder die Uhr vom Großvater kriegt der. Die Kinder können ja nachher noch immer freiwillig tauschen, nicht? Aber es ist gut, wenn es einmal eine klare Regelung gibt, eben natürlich ist die Immobilie das Wichtigste, weil es eben auch meistens das Wertvollste ist, aber dass das bis ins Detail geklärt wird und auch schon vorher mit den Kindern das mal bereden, auch wenn die dann sagen, nein, Papa, du lebst noch ewig und so weiter. Also da ist ja auch immer dort schon Emotion dabei, aber es ist ganz wichtig, das vorher zu regeln und man hilft den Kindern ungemein, dass wenn man nachher dann geht, zum Beispiel die Sozialversicherungsnummer abmelden. Und also da ist wahnsinnig viel zu tun. Und da gibt es aber auch ausreichend Literatur für den Vererbenden. Das ist von dem her ganz gut. Für die andere Seite, also für die Erben, haben wir, weil da gab es sonst nichts Gescheites, eben einen Leitfaden für Erben entwickelt, wo wir halt auf über 40 Seiten dann klären, wie ist das mit der Erbschaftssteuer, wie ist das mit der Grunderwerbsteuer, wie ist das mit diesen ganzen Geschichten, was muss ich denn überhaupt tun, wenn ich einen Angehörigen plötzlich im Wohnzimmer tot finde, nicht? Also man ist erst einmal geschockt und dass man, das ist einfach analog vom eben, ich finde wen bis hin zum, was mache ich zum Schluss mit dem erhaltenen Geld, haben wir eben das alles zusammengeschrieben, einfach als Hilfe in der schwersten Phase, die man durchleben muss.
Leitfaden für Erben heißt das.
Richtig. Kann man bei uns online runterladen auf www.börner.at oder man lässt es sich einfach schicken.
Super, das ist schon mal, das ist ziemlich gut und sehr, sehr unkompliziert.
Aber auch das können Sie haben. Wenn Sie
danke, danke, das bleibt bei Ihnen. Mir reicht jetzt mal, mir reicht jetzt mal der Oberplan. das heißt nochmal zusammenfassend, angenommen eben, da gibt es ein Haus, das ist aber belastet, dann muss ich das Erbe nicht annehmen. Wenn ich darauf verzichte, fallen die Schulden weg, aber das Haus ist auch weg, richtig?
Ja, richtig.
Bedingt,
bedingte Erbserklärung, richtig, genau, dann kriege ich zwar alles, aber es wird von einem Sachverständigen festgehalten, wie viel das ist, damit für den Fall, dass eben irgendeine Haftung noch kommt oder noch Schulden aufpoppen, mit denen man nicht gerechnet hat, kann ich eben maximal zurückzahlen an diese Leute, die was wollen von dem Erblasser, in der Höhe von dem, was da war, und es wird nicht auf mein gesamtes Vermögen zurückgegriffen.
Und die Haftungen würden mich nämlich noch ganz kurz interessieren. Haben Sie da Erfahrungswerte, welche Berufsgruppen da vielleicht reinfallen? Das könnte unsere Userinnen und User auch noch interessieren.
Ja, also alle, wo sozusagen Schäden erst später aufpoppen, sind besonders gefährlich, nicht? Also eben klassisch ein Baumeister oder Statiker, wo dann halt nach 15 Jahren der Balkon runterfällt. Nicht? Und, oder das Haus zusammenbricht oder sowas, nicht? Oder klassischer Vermögensberater, nicht? Der hat nach seiner Meinung nach bestem Wissen und Gewissen damals beraten und 10 oder 15 Jahre später poppt dann irgendwas auf, eine Judikatur gegen irgendeinen Strukturvertrieb, der sich auch dort auswirkt oder sonstiges. Also alle, wo sozusagen langfristig was ist, nicht? Also alle untergeordneten Berufstätigen, dort ist es nicht so wahrscheinlich. Also wenn jemand kleiner Angestellter ist und nicht hohe Entscheidungsmacht hat, der wird selten verklagt werden, nicht? Oder bei einem Friseur, wenn der falsch geschnitten hat, das sieht man auch sofort, nicht?
Nein,
also das sind also alles solche Berufe, wo man sofort sieht und Langzeitschäden nicht gefährlich sind, sind nicht betroffen, aber gefährdet sind halt alle Branchen, wo sozusagen sich erst verspätet der Schaden entwickelt. Und dann kommt eben noch dazu, wenn derjenige, der eben der Erblasser ist und der sich verteidigen könnte und sagen könnte, ich war der Baumeister, ich habe das genauso gebaut, wie der Statiker vorgeschrieben hat, dann könnte der sich gut verteidigen, aber
die Erben
wissen es halt nicht
immer. Ne? Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, weil vielleicht ist das manchen auch nicht so klar und poppt jetzt vielleicht der Gedanke auf, da muss ich vielleicht mal aufpassen. Gut zu wissen, vielen Dank und Sie tendieren dazu, alles aber vorab natürlich mal festzusetzen, dann kann man Streitereien vermeiden, weil man hört leider viel zu oft unangenehme Sachen. Dann haben wir jetzt noch eine weitere Frage, nämlich von der Elisabeth. Elisabeth ist 49 Jahre alt und hat von ihren Eltern ein Haus in Baden auch geerbt. Sie möchte das Haus verkaufen und eventuell ein Haus kaufen. Kommt eben auf den Markt an. Falls es derzeit nicht mit einem Hauskauf funktioniert, will sie das Geld des Hausverkaufes anlegen. Und nun ihre Frage dazu: Macht ein Hausverkauf immer Sinn oder auf welche Komponenten muss ich achten? Durch die hohen Erhaltungskosten scheint mir der Hausverkauf sehr sinnvoll. Das Haus ist jedoch sanierungsbedürftig. Verändern Sie etwas an dem Haus oder schauen Sie, dass das Haus so schnell wie möglich auf den Markt kommt? Ähnlich wie beim ersten, aber doch ein bisschen anders.
Ja, also sozusagen den optimalen Zeitpunkt zu erwischen, kann man zwar hoffen, aber man weiß halt nie hundertprozentig, wie es weitergeht. Deswegen ist es sinnvoll, erst einmal auf die Lebensplanung jetzt einzugehen. Welches Geld braucht man von dem Geld? Wie sind die alternativen Möglichkeiten? Nicht? Also sind jetzt zum Beispiel schon Kinder, für die man Geld brauchen würde, oder man hat irgendwas vor, will sich selbstständig machen oder nicht? Also all diese Sachen sind mit zu berücksichtigen. Momentan ist noch eine sehr gute Phase zu verkaufen, weil die letzten Jahre die Preise ins Unermessliche aus Sicht der Käufer gestiegen sind. Wobei man eben berücksichtigen muss, dass es jetzt schon langsam schwieriger wird, weil eben durch die steigenden Zinsen wird eben die Belastung für die Käufer wesentlich höher und die negative Berichterstattung über Krieg und womöglich nicht mehr. Also vor 4 Monaten war eine Gasheizung noch das Bequemste, Günstigste und Beste und jetzt ist eine Gasheizung ganz bäh. Nicht? Also das hat innerhalb von 3 Monaten die Medien geschafft, dass das sozusagen vom Schönsten zum Schlechtesten gewandelt ist, ohne dass sich an dem Haus in Wirklichkeit selber was verändert hat.
Herr Börner, das heißt, Sie würden sagen, aktuell ist noch eine gute Zeit, um eine Immobilie zu verkaufen. Wie glauben Sie, wird sich denn der Markt in Zukunft verändern? Werden Immobilien auch wieder mal günstiger werden, wenn ich jetzt vielleicht was kaufen möchte? Also ganz allgemein jetzt noch zusätzlich?
Also langfristig haben Immobilien eine sehr gute Werthaltigkeit. Das heißt, wir werden ja immer mehr. Nicht? Also als ich zur Schule gegangen sind, waren wir 7 Millionen, jetzt sind wir 9 Millionen. Und Tendenz jetzt mit den Ukrainern, die kommen und auch aus dem Rest der Welt gibt es durchaus Leute, die gerne in Österreich sind, weil es ja auch schön ist. Gehe ich davon aus, dass wir Richtung 10 Millionen eher gehen, als dass wir weniger werden. Die Landfläche lässt sich aber nicht so leicht vermehren. Und man kann ja auch nicht ganz Wien zubetonieren. Irgendwo braucht man ja auch noch einen Park dazwischen und auch von der Höhe der Häuser. Wenn ich zu hoch komme, habe ich in der Straße unten überhaupt kein Licht mehr. Das muss ja auch in einem Verhältnis bleiben. Das heißt, wir haben ein knappes Gut, das sich im Verhältnis zu der Zahl der Menschen immer weiter verknappt. Und außerdem haben wir diese Singularisierung, wo früher eben noch nach dem Weltkrieg 3 Generationen auf 45 Quadratmeter gewohnt haben, wohnt heute der erfolgreiche Single allein auf 120. Und das muss ja irgendwo untergebracht werden. Also das zeigt, dass das noch immer weiter steigt. Es ist halt diese Auseinanderentwicklung zwischen Leuten, die finanziell sehr gut sind und die auch massiv investieren. Und bei mir hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren, also im Grunde Pandemie und danach, massiv entwickelt. Also früher habe ich 80% an Selbstnutzer verkauft und 20% an Investoren. Mhm. Und jetzt verkaufe ich 80% an Investoren und 20% an Selbstnutzer. Mhm. Und früher war es so, dass eher die Selbstnutzer emotionaler waren und dadurch auch bereit waren, mehr zu zahlen. Und momentan sind lustigerweise die Investoren emotionaler, die sich fürchterlich vor Geldentwertung und eben Hyperinflation und Ähnliches fürchten. Und deswegen noch bereit sind, sehr gute Preise zu zahlen, während die Selbstnutzer schon durchaus kritisch sind, weil einfach auch natürlich die Banken im Hintergrund die Schrauben anziehen. Jetzt nicht, weil die Banken böse sind, sondern sie kriegen halt von der EU die Vorgaben.
Wie sehen Sie das mit den Investoren? Das ist ja auch etwas kritisch, weil es dadurch natürlich auch zu Leerstand kommt. Hört man immer mehr, es stehen so viele Wohnungen leer. Einzelpersonen besitzen teilweise 5 Wohnungen und halb Wien ist auf der Suche gefühlt. Wie stehen Sie da dazu?
Also da ist es so, dass ich sage, es ist an sich ja gut, wenn gebaut wird. Und wenn das Angebot groß genug ist, gibt es auch genügend viel zu kaufen und zu wohnen. Das primäre Problem, das ich sehe, ist der Mietadel, dass halt einfach in Wien diejenigen, die es wirklich bräuchten, nämlich also Familien mit vielen Kindern, sozial Schwächere, keinen Zugang dazu haben, während Leute aus durchaus situierten Verhältnissen in 5., 6. Generation eine Immobilie besitzen und dann halt, was weiß ich, im 1. oder 8. oder 9. Bezirk, also dort, wo es halt wirklich besonders schön ist, in einem Palais auf 270 Quadratmeter wohnen für Gesamtmiete von 750 Euro. Nicht, also ich bin den Leuten nicht böse, würde es mir gehören, also wir gehören unter Anführungsstrichen als Mieter, würde ich das auch nicht hergeben wollen und wäre sauer auf jeden Politiker, der das abschaffen will, aber sozial gerecht ist es halt nicht mehr.
Bin ich leider ein bisschen abgeschweift. Kommen wir nochmal zu Elisabeth. Die meinte ja, dass ihr Haus sanierungsbedürftig ist und ob Sie denn auch etwas an dem Haus verändern würden, beziehungsweise ob Sie schauen würden, dass Sie das Haus so schnell wie möglich auf den Markt bringen.
Das würde ich mit ihr und vor Ort bereden, weil man kann so Daumen mal Pi jetzt, ohne dass ich das Objekt noch gesehen habe, sagen, es ist im Immobilienbereich, und das wird Ihnen jeder Makler sagen, Lage, Lage und noch einmal Lage. Das heißt, überall dort, wenn eben, weil Niederösterreich ist jetzt groß, nicht? Also wenn dieses Haus, das zu verkaufen ist, in Klosterneuburg oder Berchtoldsdorf ist, dann wird es durchaus sich noch lohnen, da Sanierungsmaßnahmen zu setzen, bevor man es verkauft, wenn sie finanziell in der Lage ist. Hingegen, wenn das jetzt im tiefsten Waldviertel ist oder im Südburgenland, dann ist die Frage, ob diese Investitionen sich lohnen oder ob man das dem idealistischen neuen Käufer überlässt.
Und Sie hat ja auch die Erhaltungskosten angesprochen. Ja. Gibt es da eine Art Formel, so Daumen mal Pi, wie man die grob ausrechnen kann? Das ist ja auch natürlich für Sie interessant.
Ja, wahrscheinlich. Also Wohnungen haben meistens höhere Betriebskosten als Häuser, nicht? Weil ich die Hausverwaltung und die Hausgemeinschaft und die Säuberung und Reinigung der Allgemeinflächen und so weiter und womöglich einen Lift mitzahlen muss, was ich jetzt bei einem Haus nicht habe. Nicht, das ist sozusagen am geringsten von den Betriebskosten her sein Grundstück. Da muss ich halt für die Schneeräumung auf dem Straßenbereich sorgen. Aber ansonsten habe ich halt nur Grundsteuer und nicht viel. Hingegen beim einem Haus bin ich halt so genau in der Mitte. Und da hängt es natürlich von der Größe ab und vom Zustand und in welcher Art man es erhält. Aber ja, man kann so zwischen 300 und 700 Euro Betriebskosten wird es schon im Monat geben. Nicht? Und dann gibt es halt noch diese Sondererscheinung, wenn jemand einen Pool hat oder einen Whirlpool, fahren halt die Energiekosten gleich massiv rauf.
Logischerweise. Ja, dann danke schon mal für die ausführlichen Antworten. Ich hoffe, wir konnten auch der Elisabeth helfen. Bevor wir gleich zum Ende unseres Sommertalks kommen, Herr Börner, haben wir auch für Sie noch was vorbereitet. Das ist eine Art Spiel. Wir möchten Sie vielleicht auch ein klein wenig testen. Und wir haben nämlich so kleine Kärtchen vorbereitet und Sie dürfen sich da jetzt eins ziehen. Genau, ich überreiche Ihnen das mal. Sie dürfen gerne die Box mal nehmen.
Okay.
Genau, und dann mir wieder reichen. Ich lese Ihnen mal vor, wir hätten da zum ersten Servitut. Was ist das? Kurz und prägnant wie möglich.
Ja, also Servitut, jemand baut, also Super-Edifak-Karte sind, man baut auf dem anderen oder Servitut ist einfach das Wegerecht über ein Grundstück von wem anders. Mhm. Nicht? Also, dass ich einfach drüber fahren, drüber gehen darf und immer klassische Basis für weitere Streitereien.
Beste Voraussetzung. Ja, nein, so. Dankeschön, es geht aber noch weiter. Bitte noch ein Begriff und dann mir wieder reichen. Dankeschön. So, der nächste Begriff wäre Verlassenschaftsverfahren.
Ja, das Verlassenschaftsverfahren, da ist es, kann ich ein zweites Mal meinen Leitfaden vererben machen, ist einfach das Verfahren, wo der Gerichtskommissär eben dafür sorgt, dass der Richtige das erbt. und außerdem auch dafür sorgt, dass die Schuldner vom Erblasser eben auch noch zu ihrem Geld kommen.
Mhm. Und zweimal geht's noch.
Ja.
Nummer eins, Dankeschön. Und da hätte ich jetzt, was hat es denn mit dem Grundbuch auf sich?
Das Grundbuch ist eine super Erfindung. Also da ist Österreich das rechtssicherste, was ich weltweit kenne, weil ich auch eben international recht viel tätig bin. Und auch wenn zum Beispiel die Deutschen auch ein Grundbuch haben, ist unseres noch einmal sicherer, weil eben da ganz klar festgelegt ist, wem was gehört. Und ich kann in Österreich eben hingehen und sagen, so, ich will jetzt von dem Haus dort hinten wissen, wem das gehört, weil ich eben vorhabe, das zu kaufen oder so. Also das heißt, das Grundbuch ist öffentlich. Und was viele auch nicht wissen, im Grundbuch sind auch die Verträge hinterlegt. Das heißt, ich kann auch schauen, was etwas gekostet hat.
Mhm, auch sehr spannend. Auch da haben wir wieder was gelernt. Und bitte den letzten Begriff noch.
Gern.
Dankeschön. So, da haben wir jetzt eine Lastenfreistellung. Was ist das? Was bedeutet das?
Die Lastenfreistellung ist insbesondere beim Verkauf wichtig. Also eben der Herr, der vorhin gesagt hat, ich will vererben, ich habe noch Lasten auf meiner Immobilie, wenn der jetzt das verkaufen will, zum Beispiel, weil er sagt, er zieht ins Pensionistenheim oder er hat sich überlegt, er zieht in eine Mietwohnung, damit die Kinder früher Geld kriegen oder wie auch immer, dann ist, bevor das verkauft wird, geht das Geld auf das Treuhandkonto vom Notar. Und der Notar schreibt dann eben zum Beispiel die erste Bank an und sagt, wie viel ist denn da ein Kredit noch offen zum Stichtag so und so. Und ich hätte gerne diese Lastenfreiheit genehmigt. Dann sagt die Bank, ja, wir bestätigen dir das, aber bitte du zahlst uns vorher das Geld zurück. Und dann wird das gemacht und mit dieser Erklärung, dass eben keine Last, kein Kredit mehr drauf ist, kann er das dann übertragen. Das ist die Sicherheit, die der Notar eben bietet oder organisiert, damit der Käufer sicher ist, dass nicht nachher plötzlich noch irgendwas aufpoppt, wo er plötzlich irgendeine Wohnbauförderung mit übernommen hat oder was weiß ich auch immer.
Mhm. Mhm. Vielen herzlichen Dank für die äußerst kompetenten Antworten.
Gerne.
Aber nichts anderes habe ich mir erwartet. Jetzt kommen wir tatsächlich gleich zum Ende. Wir haben mit Sommer begonnen, wir enden auch mit Sommer. Was ist denn Ihre Lieblingsreisedestination im Sommer?
Da werden alle meine Freunde sofort sagen, Venedig. Und es ist auch so, wobei ich zugebe, das ist nicht nur im Sommer. Also ich bin im Jahr sicher 3 bis 4 Mal in Venedig, weil es meine Lieblingsstadt ist. Und die Kombination zwischen der K&K großen Stadt Wien mit der eher kleinteiligen Demokratie Venedig, einfach dieser Wechsel und dort keine Autos und ja, einfach ist für mich einfach Energie auftanken.
Mögen Sie es lieber zur kalten Jahreszeit oder zur warmen?
Zu jeder.
Zu jeder, ganz egal.
Nein, jede Zeit hat was. Also es ist im November durch die Nebelschwaden zu wandern, nicht? Also so Donau-Leon-artig und halt fast keine Touristen, ist wunderschön und es ist auch zum Karneval schön und ja, es ist auch, jetzt war ich mit meinem jüngsten Sohn am Lido, einfach eine Woche ausspannen, gut essen, schwimmen, Sonnenbaden, ja.
Also beim letzten Mal keine Biennale, das wollte ich nämlich fragen, ob Sie das schon in diesem Jahr...
Doch, jedes Jahr.
Doch, jedes Jahr.
Auch wenn Sie Corona manchmal jetzt ausfallen lassen, nicht? Aber ja. Nein, sonst ja.
Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Börner, dass Sie hier bei uns waren. Dankeschön für das spannende Gespräch und die tollen Antworten. Bei Ihnen darf ich mich auch bedanken. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir mit den Sommertalks weitermachen. Und Herr Börner, wir sehen uns dann am 6. November bei der ersten Wohnmesse 2022 wieder. Auf das freue ich mich auch schon. Und wir hoffentlich beim nächsten Sommertalk. Bis bald.
Dankeschön.